Jetzt, heute Morgen, Predigttext, habe ich Johannes 1, Vers 14 gewählt. Wir haben eben schon den großen Zusammenhang gehört. Das war also jetzt dann der letzte Vers dieser Schriftlesung. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Lass uns nochmal beten. Lieber Vater, das ist dein Ziel damals und heute mit uns, dass wir die Herrlichkeit deines Sohnes sehen. Aber wir können das nicht machen. Nicht durch gutes Reden, nicht durch noch so aufmerksames Hören. Das musst du uns schenken durch deinen Heiligen Geist. Und darum bitten wir dich, dass du das jetzt tust, dass du uns die Augen des Glaubens öffnest, damit wir die Herrlichkeit deines Sohnes erkennen. Amen. Ja, ihr Lieben, es liegt sicherlich schon Herrlichkeit über diesem Ereignis. Das Wort ward Fleisch, muss man sich ja mal vorstellen. Dieser große, allgegenwärtige, unbegrenzte Gott wird jetzt nicht nur einfach Mensch, sondern Fleisch, was nochmal deutlicher zum Ausdruck bringt. Er zieht die ganze menschliche Begrenztheit an. Er nimmt unser Menschsein mit allem an, ohne dabei aufhören, Gott zu sein. Aber auch ohne dabei bloß so halb Mensch zu sein oder zu werden. Ja? Er wurde ganz Fleisch, Mensch und blieb ganz Gott. Also wir könnten uns jetzt nur damit befassen. Ja? Das wäre schon großes Geheimnis, große Herrlichkeit. Aber ich glaube, es ist noch nicht die Herrlichkeit, die wir wirklich jetzt hier sehen sollen. Ich glaube, erst das nächste Wort, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, das bringt uns der Sache näher. Wörtlich steht da, das Wort schlug sein Zelt unter uns auf. Was bedeutet das? Diese Rede vom Zelt auf Fleisch. Ich habe eine ganze Zeit lang geglaubt, habe das so als Erklärung auch mal gehört. Naja, das wird deshalb gesagt, weil Jesus ja nur für einen kurzen Zeitraum unter uns wohnte. Ja, also er hat da nicht fest gewohnt, er hat gewissermaßen nur gezeltet unter uns. Aber ich glaube, diese Erklärung berücksichtigt nicht wirklich den gesamtbiblischen Zusammenhang. Und berücksichtigt auch nicht oder ordnet unseren Vers nicht wirklich in den ewigen Ratschluss Gottes ein. Was ist denn der ewige Ratschluss Gottes? Ich möchte mal heute Morgen ganz kurz, wenn wir uns zu diesem Wort ein bisschen befassen, ganz kurz einen Lauf durch die Bibel unternehmen in drei Stationen nur. Erste Station: Paradies. Was war das Schönste im Paradies? Dass Gott unter uns, unter den Menschen wohnte. Ja? Wir lesen ja nicht so viel darüber, aber so viel können wir sagen. Im Paradies wird etwas von der Absicht Gottes deutlich, nämlich, dass er über seine Leute regieren will, dass er unter ihnen wohnen will in liebevoller und dauerhafter Zuwendung und dass die Menschen ihrerseits etwas von seiner Herrlichkeit sehen. Und das hieß da vor allen Dingen, wie er die Welt durch sein Wort geschaffen hat, geordnet hat und diese Ordnung durch sein Wort aufrechterhielt. Und wenn man sich das mal überlegt, das ist geradezu genial. Ja, er hat eine einzige Regel gegeben und diese Regel war in der Lage, die ganze Harmonie der Schöpfung, die ganze Ordnung, auch die Harmonie der Beziehungen untereinander mit Gott aufrechtzuerhalten. Du sollst nicht essen von dem Baum der Erkenntnis des Bösen und des Guten. Ja, eine einzige Regel war in der Lage, alle Ordnung aufrechtzuerhalten. Wenn man überlegt, wie viel tausend Regeln brauchen wir heute, um die Balance zu halten. Ja, eine einzige. So, und dann sieht es ja so aus, als ob der Satan in feiner Zusammenarbeit mit dem Menschen diesen schönen Ratschluss Gottes mit einem Schlag in die Luft sprengt, nämlich durch die Übertretung dieser einen Regel und alles ins Chaos stürzt. Die Ordnung, Gott hat immer noch vieles aufrechterhalten, aber vieles ist auch einfach zerbrochen. So, und jetzt ist die interessante Frage. Ja, es bedeutet ja, raus aus dem Paradies, wir sehen Gott nicht mehr, wir sehen seine Herrlichkeit nicht mehr, die Beziehung ist nicht mehr da, die Gemeinschaft ist nicht mehr. Jetzt ist die interessante Frage, hat Gott seinen ewigen Ratschluss aufgegeben, unter den Menschen zu wohnen, oder hält er daran fest? Wir gehen zur zweiten Station. Und diese Station wird uns die Frage beantworten. Zweite Station, nur ein Buch weiter. Zweites Buch Mose, aber Jahrhunderte später, schon Jahrtausende später, kommt Gott oder erwählt sich dieses Volk Israel, holt sie aus Ägypten heraus und dann gibt er ihnen einen interessanten Auftrag. Er sagt nämlich, sie sollen eine Stiftshütte bauen, die ja eigentlich nichts anderes als ein besonderes Zelt war, und um die Stiftshütte herum einen undurchsichtigen, hohen Vorhangzaun, will ich mal so sagen. Mit der Stiftshütte schlägt Gott sein Zelt unter den Menschen auf. Und darauf spielt Johannes an. Deshalb redet er vom Zeltaufschlagen. Damit spielt er direkt, man hätte auch sagen können, Gott schlägt, oder das Wort ward Fleisch und schlug seine Stiftshütte unter uns auf. Das ist nämlich letztlich gemeint. Darauf spielt er an. So, und diese, wenn wir jetzt darauf zurückgehen, auf dieses Ereignis, diese Stiftshütte verkündigt uns drei wichtige Wahrheiten. Und die erste Wahrheit ist, ja, Gott hält an seinem Ratschluss fest. Dieser Auftrag, baut mir eine Stiftshütte, ich will erneut unter euch wohnen, zeigt, niemand, auch der Satan, kann Gottes Ratschluss nicht einfach in die Luft sprengen. Ewige Ratschlüsse. Also man muss sich mal vorstellen, Gott sitzt auf seinem Thron und wenn da hier irgendein kleiner Aufstand gemacht wird, dann heißt das nicht, dass sein ewiger Ratschluss dadurch einfach aufgehoben oder auch nur durcheinander kommt. Ja, so, das ist die erste, die ganz tolle Wahrheit, die die Stiftshütte verkündigt. Gott bleibt bei seinem ewigen Ratschluss. Der wird nicht aufgehoben. Gott hält dran fest. Zweite Wahrheit, der Mensch ist von Gott getrennt. Deshalb Stiftshütte hier, besonderes Areal und das Volk wirklich getrennt durch den Vorhang. Und in der Stiftshütte, nochmal, kennen wir alles, nicht? Und dann dritte Wahrheit, die Stiftshütte verkündigt, Gott selber sorgt für Versöhnung. Gott selber sorgt für Versöhnung, nämlich durch Opfer und durch einen Priester. So, und jetzt zur dritten Station. Und jetzt gehen wir ganz, ganz, ganz ans Ende der Bibel. Offenbarung 21 und 22. Ich lese einfach drei Sätze, so ein bisschen zusammengestellt. Vers 3. Siehe da die, Luther übersetzt, die Hütte. Ach, wenn ich Hütte, dann denke ich immer so an baufällig. Ja? Das ist kurz vor dem Zusammenbruch. Aber wörtlich steht da wieder das Zelt, oder so könnte man eigentlich jetzt hier übersetzen, die Stiftshütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und die Stadt, wird ja dann beschrieben, bedarf keiner Sonne. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen. Ja? Sehen. Was ist die dritte Station? Gott wird unter seinem Volk wohnen, beziehungsweise, und er, beziehungsweise Christus, wird sie regieren. Wir werden die Herrlichkeit Jesu sehen. Wir werden ihm natürlich auch dienen. Aber wisst ihr, wenn wir ihm dienen, wir müssen immer gucken auf ihn. Wir müssen immer auf sein Angesicht sehen. Das ist so schön, das ist so herrlich. Wir können den Blick davon gar nicht abwenden. Diese Treue in seinem Angesicht, diese Güte in seinem Angesicht, da muss man einfach immer wieder hingucken. Wir werden in seinem Angesicht die Herrlichkeit seines Wesens sehen. Das ist die dritte Station. Die erste Station, Paradies, hat uns gezeigt, was Gottes Ratschluss ist. Er will unter seinem Volk wohnen. Zweite Station hat uns gezeigt, auch nach dem Sündenfall, dieser Ratschluss bleibt bestehen. Gott hält dran fest. Und dritte Station hat uns gezeigt, wie Gott sich die Erfüllung vorstellt. Nämlich in einer neuen Welt, in einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde. So. Und jetzt, unser Predigtext beschreibt, erinnert uns daran, auf welche Weise Gott dieses ewige Ziel mit uns erreichen will. Gott schlägt erneut sein Zelt unter uns auf. Man muss sich mal überlegen, der Tempel, ist ja Nachfolger der Stiftshütte, der stand ja noch. Man hätte ja sagen können, Gott hat doch noch sein Zelt unter den Menschen. Wenn aber hier steht, Gott schlägt gleichsam erneut sein Zelt unter uns auf, dann kommt ein neuer Tempel. Und Jesus sagt, das bin ich. Er sagt, brecht diesen Tempel. Und damit zeigt er auf sich, brecht ihn ab. In 3 Tagen brecht ich ihn wieder auf. Er ist der neue Tempel. Ja? Jesus wohnt also jetzt in seinem Sohn unter uns. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Jesus. Steht ja hier gar nicht. Hier wird er mit einem besonderen Namen genannt, nämlich das Wort. Und jetzt gucken wir uns diesen Ausdruck an. Das Wort. Warum wird Jesus hier das Wort genannt? Auf welche Fährte setzt uns Johannes hier? Dass er ihm diesen Namen gibt. Zunächst mal sagt Johannes damit, geh doch jetzt mal zurück an den Anfang. Ja, da habe ich ihn doch schon das Wort genannt. Das ist ja so fast wie so eine Klammer. Am Anfang das Wort und hier, das ist so das Ende dieses Abschnitts, war ja jetzt auch unsere Schriftlesung, noch einmal das Wort. Geh doch zurück an den Anfang. Guck mal, was habe ich ihm da gesagt? Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Aha, dieser Name verweist uns also auf ein bestimmtes Detail der Schöpfungsgeschichte. Und jetzt achtet mal darauf, ich habe ganz bewusst jetzt ausgewählt, ja? Achtet mal auf die Rolle des Wortes. Und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sprach, es werde eine Feste. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, ein jedes nach seiner Art. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Was die Rolle des Wortes? Das Wort ruft ins Dasein. Ja? Es werde und es ward. Es ruft ins Dasein. Das Wort ordnet die Schöpfung, ein jedes nach seiner Art. Da wird Ordnung gesetzt. Und die ist nicht bis heute, auch durch, was weiß ich, noch so tolle Gentechnik, nicht außer Kraft zu setzen. Ja? Gott ordnet die Schöpfung. Und das Dritte, das Wort schafft Leben. Das Wort schafft Leben. Wenn dieses Wort jetzt Fleisch wird, unter uns sein Zelt aufschlägt, wenn Jesus als das Wort zu uns kommt, was heißt das anderes, als dass er mit dem Willen kommt, durch sein Wort Leben zu schaffen, wo seit dem Sündenfall nur der Tod herrscht. Um dann anschließend durch sein Wort zu regieren, zu ordnen. Ja? Hier ist ein Knackpunkt. Ich unterrichte, jetzt nicht direkt dieses, aber so diesen Zusammenhang, ich unterrichte den sehr häufig in unserem Intensivtraining, das ich eben erwähnt habe, dieses dreimonatige Intensivtraining. Ich unterrichte dann ein paar Stunden Dogmatik. Und immer wenn ich an diesen Punkt komme, dann muss ich beobachten, dass, ja, ich will ja vielleicht nicht sagen die meisten, aber viele, ja, dass viele das nicht wirklich glauben, dass der Mensch nach dem Sündenfall geistlich gesehen tot ist. Ja, so ein bisschen Leben haben wir doch noch, ja, meinen die meisten, ja. Also physisch natürlich klar, sowieso, aber auch geistlich, also ein bisschen, also zumindest können wir uns selber zu Jesus hinschleppen, ja, wenn wir wollen und wann wir wollen, ja, so lebendig sei doch noch jeder. Die meisten verstehen nicht, was Todsein heißt. Todsein heißt reglos sein, hilflos, machtlos. Du existierst zwar, wenn du tot bist, aber du kannst an deinem Zustand, an deinem Todsein nichts ändern. Geistlich tot sein bedeutet, geistlich reglos zu sein. Du kannst dich nicht einmal zu Jesus hinschleppen. Du wirst sogar gar nicht, wo du hingehen solltest. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Ja? Todsein heißt weiter, keine Beziehung mehr. Wenn jemand stirbt, existiert der Tote noch. Ich existiere auch noch. Aber ich habe keine Beziehung mehr. Ja? Die Beziehung ist abgebrochen. Geistlich tot sein heißt getrennt von Gott. Keine Beziehung mehr. Und geistlich tot sein heißt dann auch in der Finsternis sein. Haben wir eben in der Schriftlesung gehört, das hängt mit unserer Schuld zusammen. Sieht man auf Golgatha, als die Schuld konzentriert auf Jesus lag. Kann man sich auch nicht richtig vorstellen. Ja, die Schuld aller Menschen, aller Zeiten konzentriert auf Jesus. In dem Moment wird es dunkel. Ja, ganz finster. Ewiger Tod, Hölle, ist ewige Finsternis. Ja, da sind all die Menschen mit ihrer Schuld. Die ist da alle versammelt. Das macht die Hölle zu einem finsteren Ort. So, zu Menschen in diesem Zustand kommt Jesus, zu Leuten, die geistlich wirklich und echt tot sind. Und wenn er zu ihnen als Wort kommt, dann soll uns damit gesagt werden, er kann und er will die geistlich Toten lebendig machen. Und die Beziehung zu Gott wiederherstellen und uns aus der Finsternis holen und uns von unserer Schuld befreien. Darum wohnte er als Wort unter uns. Und bei allem geht es darum, den ewigen Ratschluss Gottes zu verwirklichen. Gott will einmal unter seinem Volk wohnen, aber natürlich will er nicht unter Toten wohnen. Ja? Erster Schritt deshalb, Jesus kommt, um als Wort Leben zu schaffen. Das hat er jetzt pädagogisch anschaulich gezeigt. Er ist ja durch Israel gegangen und er hat buchstäblich Tote gerufen. Und da hat er einmal wirklich Tote, also jetzt körperlich, physisch Tote gerufen. Mägdlein, Mädchen. Ich, das Wort. Ich, der schon in der Schöpfung das Leben gebracht hat. Ich sage dir, steh auf. Und sie stand auf. Lazarus, komm heraus aus deinem Grab. Und er kam raus. Und er sollte nur veranschaulichen, dass er das Wort, das von der Schöpfung her in der Lage ist, Leben zu schaffen. Das sollte es nur veranschaulichen, mehr war das nicht. Aber dann hat er auch geistlich Tote gerufen. Johannes, Maria, Matthäus. Und wenn die gerufen wurden, sie haben sofort gespürt, welche Kraft dieses Wort hat. Man konnte dieser Kraft nicht widerstehen. Ja? Das haben sie sofort gespürt, was sie erst später erkannt haben, dass dieses Wort geistliches Leben in ihnen entstehen ließ. Und es war jetzt auch so, dass bei diesen Jüngern über einen Zeitraum geschah, also von der Berufung bis Pfingsten, möchte ich mal sagen, ja, irgendwie, Pfingsten stellten sie alle fest, wir haben geistliches Leben. Ja, das geschieht heute in einem Moment. Damals hat es über einen Zeitraum gemacht. Aber irgendwann haben sie es gemerkt, Mensch, sein Wort hat in uns geistliches Leben gewirkt. So, ich fasse jetzt mal das zusammen, was wir bis hierhin gehört haben. Der Ausdruck wohnen, das Zelt aufschlagen, erinnert uns an den ewigen Ratschluss Gottes. Gott will unter seinem Volk wohnen. Wie kann das möglich werden, da wir doch nach dem Sündenfall von Gott getrennt, geistlich tot sind? Gott schickt seinen Sohn als Wort, mit der Vollmacht lebendig zu machen. Das ist gewissermaßen die objektive Seite von Weihnachten. Ja? Und das ist alles so, das wird so in der dritten Person auch gesagt. Und jetzt plötzlich, jetzt kommt es uns nah. Jetzt plötzlich heißt wir. Ja? Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen, das Wort heißt einfach als des Einzigen, des wahren Sohnes vom Vater. Also der Heilige Geist öffnet unsere Augen für die Herrlichkeit Jesu. Ganz wichtig. Es wird keiner im Himmel die Herrlichkeit Jesu sehen, der sie nicht bereits hier auf der Erde sieht. Mit den Augen des Glaubens. Nicht mit den physischen Augen. Aber es wird keiner im Himmel die Herrlichkeit Jesu sehen, der sie nicht zuvor schon hier auf Erden sieht. Dafür öffnet der Heilige Geist die Augen. Konkret zeigt er zwei Dinge. Jesus ist voller Gnade und Jesus ist voller Wahrheit. Und die machen ihn unwahrscheinlich herrlich. Gucken wir uns jetzt zunächst das Wort Gnade an. Wisst ihr das? Wo taucht dieses Wort zum ersten Mal in der Bibel auf? Kennt ihr alle den Satz, wenn ich den jetzt sage? Das Wort Gnade zum allerersten Mal. Und Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn. Ich wusste es, ihr kennt es. Ja? So, Gnade heißt dort einfach, Noah, ich mag dich. Noah fand Gnade, wollte einfach, Noah, ich mag dich. Gnade ist eine Haltung der Liebe Gottes. Und was tut Gott für den, den er mag? Den rettet er. Den rettet er. Ja? Diese zwei Dinge zeigt die Bibel bei der Einführung des Wortes Gnade. Ich mag dich und wen ich mag, den rette ich. Später zeigt die Bibel dann noch ein drittes über die Gnade, nämlich, dass sie ihren Grund nicht in uns hat, sondern allein in Gott hat und deshalb unverdient ist. Ja? Aber bei Noah zeigt es zunächst mal nur diese ersten zwei Aspekte. Wenn Jesus jetzt voller Gnade ist, dann sagt Jesus zuerst einmal jedem, der es hört, ich mag dich. Ich mag dich wirklich. Jesus ist randvoll, nee, falsch. Jesus ist überfließend voller Gnade. Ja? Und sein Blick und auf seine Erwählten und Erlösten ist ein Blick voller Liebe. Und zwar durchgängig und immer. Ein Grund, warum die Erlösten im Himmel ihren Blick nicht von Jesus lassen können, ist einfach, sein Angesicht ist so voller Liebe. Ja, also wenn man einen Moment weggeguckt, dann denkt man, ich muss schon wieder hingucken. Das ist so herrlich, das ist so schön. Man möchte es einfach dauerhaft sehen und man darf es dauerhaft sehen. Und das ist mein Wunsch, dass er nicht, danke, ich brauche kein Wasser, ich bin ein bisschen erkältet einfach. Das ist mein Wunsch, und das ist mein Wunsch jetzt auch hier heute Morgen, dass der Heilige Geist keinem unter uns diesen Blick vorenthält. Und dass dieser Blick auch nicht verdunkelt wird, nachdem wir es mal erkannt haben, dass er nicht verdunkelt wird durch die Beschwernisse des Lebens, dass er nicht verdunkelt wird durch Zweifel, dass er nicht verdunkelt wird durch Unglaube, sondern dass wir hinter allem, was der Herr auch in unser Leben sendet, hineinkommen lässt, dass wir hinter allem das Angesicht der Liebe sehen. Es ist da. Aber natürlich, wir sehen das nicht. Das, was wir sehen, ist oft die Beschwernis des Lebens. Ja? Und sehen mit den Augen, mit den physischen, können wir es ja auch noch nicht. Aber mit den Augen des Glaubens können wir es sehen. Und dass Gott uns diese Sicht erhält, das ist so wichtig. So, was tut auch Jesus für den, den er mag? Er rettet ihn. Ja? Er rettet ihn. Wir kennen den Preis, den er dafür bezahlt hat. Sein Leben, sein Blut zur Vergebung der Sünden. Wisst ihr, was das ist? Wenn das Blut Jesu uns bedeckt und reinigt von der Schuld. Wisst ihr, was das ist? Das ist weiße Weihnacht. Die Sehnsucht aller Deutschen ist weiße Weihnacht. Ja? Und gibt es so gut wie nie. Trotzdem sehnt sich immer. Ist immer die Sehnsucht da. Ja? Weil hier gibt es sie. Das ist weiße Weihnacht. So weiß, wie überhaupt nichts weißer sein kann. Ja? Wenn sein Blut unsere Schuld bedeckt. So, Jesus ist voller Gnade, so dass niemand sagen muss, für mich reicht's nicht, damit wir mutig zugreifen, übrigens auch nach unserer Bekehrung. Im Kampf gegen den alten Menschen zum Beispiel. Ganz wichtig, das Evangelium lautet, die Gnade ist ohne Maß, die Gnade ist voller Liebe, die Gnade hat die Kraft, neues geistliches Leben in dir zu schaffen. Das ist das Evangelium. Ja? Damit verbunden ist die Einladung, und ich sage es mal mit den Worten aus dem 1. Petrusbrief, setz deine Hoffnung ganz auf die Gnade. Ja? Diese Einladung ist damit verbunden. Setz, wenn du die Frage hast, wie komme ich denn jetzt in das Reich Gottes, setz deine Hoffnung ganz auf die Gnade. Wenn du die Frage hast, ja, ich habe das ja mal angenommen, aber Mensch, ich werde immer noch so schuldig, ich bin immer noch so sündig. Setz deine Hoffnung ganz auf die Gnade. Ja, das ist die Einladung. Und jetzt ist Jesus auch noch voller Wahrheit und das ist das letzte Wort, was wir uns jetzt ansehen. Was heißt das und warum sind die zwei Dinge zusammengestellt? Gnade und Wahrheit. Zuerst, was heißt das? Vor Jesus hat Gott immer nur so, wie soll ich sagen, so ein Lichtfunken der Wahrheit oder so ein Einzelaspekt der Wahrheit über seinen ewigen Ratschluss offenbart. Wie kommt man in das Königreich Gottes? Schon bei Abel hat er offenbart, das geht nur durchs Opfer. Bei Noah haben wir gerade gesehen, das geht allein aus Gnade. Bei Abraham würden wir sehen, das geht allein aus Glauben. Als das Passahlamm geopfert wurde, beim Auszug aus Ägypten, da hat Gott die Wahrheit offenbart, gerettet werden wir durchs Blut des Lammes. ja, und so weiter. Er hat ihm, aber ohne Jesus erkennt man in diesen Einzelnen überhaupt gar keinen Zusammenhang, überhaupt gar keinen Sinn. Man würde gar nicht darauf kommen, die so zusammenzustellen, dass das was mit dem großen Ratschluss Gottes zu tun hat. Erst als Jesus kommt, werden auf einmal aus diesen Einzelwahrheiten Hinweise auf ihn und wir erkennen plötzlich, weil in ihm jetzt die volle Wahrheit offenbart wird, ach, er ist das Lamm, ach, sein Blut rettet, ach, der Glaube an ihn macht gerecht. Erst Jesus verleiht den einzeloffenbaren Sinn. Er, und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges auch für uns heute, wo wir in den Auseinandersetzungen mit den Religionen stehen. Er ist die volle Wahrheit, er ist die ganze Wahrheit. Der Islam hält sich ja deshalb dem Christentum für überlegen, weil er sagt, auch Jesus, das ist ja nur eine dieser Teilwahrheiten, aber erst im Islam, in dieser, die ja nach Jesus kam und deshalb, weil sie nach ihm kommt, noch mehr Wahrheit enthält, deshalb ist das erst die volle Wahrheit. Ja? Was sie nicht erkannt haben, ist das, was hier steht. Jesus ist bereits die ganze Wahrheit. Ich habe das eben so schön gesagt, ja null. Das heißt, hier, alles andere läuft darauf zu, aber von da an fängt es jetzt an, er ist das Zentrum. Es gibt nicht jetzt noch ein weiteres Zentrum. Er ist die Offenbarung der vollen und ganzen Wahrheit Gottes. Und darum bedeutet dieser Ausdruck auch, seine Wahrheit ist zuverlässig. Das steckt in dem, ist ja griechisch geschrieben, aber in dem hebräischen Wort, und Johannes dachte ja hebräisch, in dem hebräischen Wort für Wahrheit steckt das ganz besonders drin, Wahrheit ist zuverlässig. Im Verlauf der Geschichte haben die Menschen ja, ich weiß nicht, Tausende von unterschiedlichen Ansichten und Ideologien als Wahrheit verkauft. Heute, Philosophen, die das einfach mal so studieren, die ziehen daraus einen Schluss. Und der Schluss lautet, also wenn wir uns das angucken, diese vielen, vielen tausend Wahrheiten, die man, eigentlich kann man daraus nur den Schluss ziehen, es gibt überhaupt gar keine Wahrheit. Ja? Kann ja wohl gar keine geben. Und ich kann das nachvollziehen. Dieser Schluss ist logisch und wäre auch logisch im Blick auf Jesus, wenn er nur Mensch wäre. Jetzt ist er aber das fleischgewordene Wort Gottes und seine Wahrheit ist deshalb zuverlässig. Und darum sind sowohl diese Worte, die heute wie so ein Stachel in diesen ganzen Toleranzgedanken hineinstechen, diese Worte sind zuverlässig. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als exklusiv durch mich. Ja? Das ist genauso zuverlässig wie das Wort, auch im Johannesevangelium, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das ist zuverlässig. Zuverlässig. Jesus ist die volle Wahrheit, die zuverlässige Wahrheit und diese Wahrheit, die bleibt auch. Man sagt zwar, dass die Postmoderne keine Wahrheit kennt. Ich persönlich denke, das stimmt überhaupt nicht. Jede Zeit, auch diese Zeit, verkündigt lauthals ihre Wahrheiten. Zum Beispiel, Ehe ist da, wo Verlässlichkeit ist. Familie ist da, wo Kinder sind. Geschlechterrollen sind anerzogen. Ja, das sind doch alles Wahrheiten. Die wollen doch geglaubt werden, oder? Und wer jemand glaubt sie nicht? Wir können jetzt schon wissen, diese menschlichen Wahrheiten werden genauso vergehen, wie die früheren menschlichen Wahrheiten vergangen sind. Als ich hier in Bonn studiert habe, da war die Wahrheit, die verkündigt wurde, der Marxismus schafft den neuen Menschen und der Kommunismus das Paradies auf Erden. Ja? Und das ist noch nicht Jahrhunderte her, ja? Also so alt bin ich nicht. Und die ist passé. Ist passé, diese Wahrheit. Und deshalb können wir wissen, auch diese anderen heute von Menschen, die werden vergehen. Die einzige Wahrheit, die bleibt, ist die Wahrheit Jesu. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte, meine Worte, meine Wahrheiten werden nicht vergehen. Und deshalb ist diese Wahrheit letztgültig und für jeden verbindlich. Der Mensch wird sich entweder nach dieser Wahrheit richten oder von dieser Wahrheit gerichtet werden. Das sind die zwei Alternativen. Ja? Er wird sich entweder nach dieser Wahrheit richten oder von dieser Wahrheit gerichtet werden. Warum öffnet der Heilige Geist für das alles die Augen? Warum ist das so wichtig? Weil wir dann erkennen, wie richtig es ist, den Worten Jesu zu glauben. Und wie dumm es wäre, ja nicht nur den Wahrheiten der Welt zu folgen, sondern auch den Lebenskonzepten oder die Lebenskonzepte zu übernehmen, die auf diesen Wahrheiten gegründet sind. Was ich eben so gesagt habe, diese Sätze, Familie ist da, wo Kinder sind und was weiß ich, das sind ja Lebenskonzepte, die auch gelebt werden. Und die werden auf diesen Wahrheiten gegründet. Und wir haben das gesehen vor 20 Jahren, wie diese Marxismus-Wahrheit zusammenbrach. Da brachen Lebenskonzepte zusammen. Ja, da sind Menschen zerbrochen. Man kann jetzt schon sagen, es werden wieder Menschen Lebenskonzepte zerbrechen. Es werden wieder Menschen zerbrechen. Und der Heilige Geist will uns davor bewahren, dass wir solchen Wahrheiten überhaupt folgen, weil wir es besser wissen können. Wer staunend sieht, dass Jesus voller Wahrheit ist, wer die Richtigkeit dieser Wahrheit sieht, wer ihre Zuverlässigkeit sieht, ihre Gültigkeit, ihre Beständigkeit, der fragt nach ihr, der durchforscht die Bibel nach ihr, der lebt mit ihr, der richtet sich nach ihr. Und das wiederum ist das Mittel, durch das Gott, durch das Jesus uns in die Herrlichkeit hineinbringt. Das ist das Mittel, um den Ratschluss Gottes zu erfüllen. Jesus kommt als Wort, das uns mit seiner Wahrheit regieren will. Wer kommt in den Himmel? Wen Jesus lebendig macht, so dass er die Gnade ergreift und der Wahrheit folgt. Und ihr Lieben, das ist wichtig für uns als Gemeinde, dass wir diese zwei Dinge nicht auseinanderreißen. Oder dass wir uns nur auf die Gnade fixieren und sagen, wenn ich doch die Gnade erfasse, dann habe ich es doch. Jesus ist voller Gnade und voller Wahrheit und zeigt damit an, die zwei Dinge, die kann man nicht auseinanderreißen, sie gehören zusammen. Die Gnade sollen wir ergreifen und der Wahrheit folgen. Beides, seine Gnade und seine Wahrheit, sind Mittel, um uns in den Himmel zu bringen. Er bringt einen nicht nur durch Gnade, aber ohne Wahrheit in den Himmel. Er bringt einen auch nicht nur durch Wahrheit, aber nicht durch Gnade in den Himmel. Er bringt einen durch beides in den Himmel. Das sind beides Mittel. Dazu, dass wir das erkennen, dass dieser Ratschluss mit uns erfüllt ist, dazu wurde das Wort Fleisch. Dazu sahen wir seine Herrlichkeit. Dazu die Einladung, vielleicht für den einen unter uns, nimm die Gnade an. Und vielleicht für den anderen unter uns. Und du, folge meiner Wahrheit nach. Amen.